herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsgeflüster des Beethoven-Gymnasiums in Berlin. Heute zu Gast ist Matthias Braun. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit gefunden hast, dich mit uns zu unterhalten. Ich würde anfangen mit ein paar Fragen zu deiner Kindheit und deiner Jugend. Beispielsweise, wann und wo wurdest du denn geboren?
Ja, guten Tag euch beiden. Ich freue mich, dass ich euch ein bisschen was erzählen kann und hoffe, dass ich eure Fragen gut beantworten kann. Ich bin geboren 1949 in Ost-Berlin. Damit sind gleich zwei wichtige Koordinaten meines Lebens vorgegeben, nämlich einmal, dass ich zum ersten Jahrgang der DDR gehöre, also die in der DDR geboren ist, und zweitens ist Ost-Berlin gleichzeitig mein Lebensraum gewesen und bis 1961, bis zum Mauerbau, war ja diese Stadt in Ost und West zwar geteilt, aber jeder konnte von Ost nach West und von West nach Ost, ohne dass es irgendwelche Probleme gab. Dieser Ost-West-Konflikt, der hat mein ganzes Leben bestimmt.
Alles klar, danke schön. Du bist ja auch zur Schule gegangen in dieser Zeit dann und da würde es interessieren, inwiefern sich das DDR-Bildungssystem von dem der BRD unterschieden hat.
Also ich muss vielleicht sagen, wenn ich euch was aus meiner Kindheit und meiner Jugend erzähle, dann ist das ja ganz weit zurück inzwischen. Und die DDR, in der ich aufgewachsen bin, war zu diesem Zeitpunkt ja auch noch ganz jung. Also es war ein neuer Staat, der sich gegründet hatte und der sich auch erst langsam entwickeln musste, wie jeder Staat das macht, wenn er neu ist. Und die DDR war natürlich insofern auch ein Experiment, dass man versucht hat, ein sozialistisches Land aufzubauen. Sowas gab es in Deutschland ja vorher nicht. Und dieses sozialistische Land war aber nur ein Teilstaat Deutschlands. Das heißt also, der konnte auch gar nicht so sehr auf die Tradition der Geschichte aufbauen, sondern er versuchte etwas mehr oder weniger völlig Neues zu machen, nämlich den Sozialismus in einem Land zu entwickeln. Das hatte dementsprechend auch enorme Auswirkungen auf die Entwicklung jedes einzelnen Menschen und vor allen Dingen hatte es eine große Auswirkung, weil dieser Aufbau des Sozialismus nicht nur etwas Neues war, sondern etwas war, wo viele Menschen dem gegenüber sehr skeptisch waren. Als ich in die Schule gekommen bin, muss ich vielleicht vorab sagen, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo man eine christliche Volkstradition praktiziert hat. Ich bin getauft worden, ich bin in den Religionsunterricht gegangen und später dann auch in den Konfirmandenunterricht und so weiter und so weiter. Das war nicht typisch in der DDR. Und damit hinzu kommt noch, dass ich auch in einem christlichen Kindergarten war. Ich bin also bis zum Schulanfang nicht in einem im engeren Sinne sozialistischen System aufgewachsen. Ich bin dann in die Schule gekommen, 1956, und bin da erstmal 8 Jahre in diese Schule gegangen. Das war eine Zeit, wo zum Beispiel das auch schon eine politische Frage war, ob man Mitglied in der Pionierorganisation wird, also ob man Pionier wird. Um euch ein bisschen klarzumachen, 80% der Kinder in der ersten Klasse sind sofort in diese Pionierorganisation eingetreten. Ich bin da nicht eingetreten. Ich bin da nicht eingetreten, weil meine Eltern das nicht wollten. Es war jetzt nicht so direkt mein eigener Entschluss, ich habe das gemacht. Aber für mich war das normal, dort nicht einzutreten. Und damit war man aber von vornherein sozusagen eine Minderheit, auch in der Klasse. Und ihr könnt euch ja auch vielleicht vorstellen, wenn man eine Minderheit ist, dann hat man es auch schwerer in einer Klasse. Und mit diesem Minderheitenproblem bin ich auch schon früh in der Schule aufgewachsen. Das war aber noch nicht so gravierend wie nach dem Mauerbau, weil es auch mehrere Kinder gab, also mehrere Mitschüler gab, die auch nicht in einer Pionierorganisation waren. Und wir waren so 4, 5 Schüler in meiner Klasse, die immer gemeinsam zur Christenlehre gegangen sind zum Beispiel und die dann auch im Konfirmandenunterricht waren. Und dadurch hatte sich das so ein bisschen neutralisiert, war man nicht so ganz außerhalb der offiziellen Spur, aber das spielte natürlich schon eine Rolle. Und das spielte auch von vornherein immer eine Rolle, sozusagen eine politische Einstellung, die wurde von Kindern auch schon ganz früh erwartet und verlangt, das Land zu ehren, den Sozialismus mit aufzubauen. Das waren alles so Metaphern, mit denen man auch aufgewachsen ist. Und um euch vielleicht mal so zu sagen, was für politische Konflikte es schon relativ früh gab, aufgrund der Situation des getrennten Deutschlands gab es ja sozusagen zwei Rundfunk- und Fernsehprogramme auch. Und ich bin so aufgewachsen, dass ich bei uns zu Hause wurden nur Westsender gehört und Westfernsehen geguckt. Und dann gab es eine Aktion so 1960 rum, wo die Pioniere und die FDJler rumziehen sollten und sollten die Antennen abbauen, die, mit denen man Westfernsehen empfangen konnte. Und man sollte eben keine Westsender mehr hören. Und da wurde in der Schule im Klassenzimmer gab es eine sogenannte Wandzeitung. Und da wurde ein Zettel ausgehängt und da stand drauf: Hiermit verpflichte ich mich, keine Westsender zu hören. Und das war also sozusagen für, war 11 Jahre alt oder 10 Jahre alt, war das eine Situation, der man eigentlich gar nicht gewachsen war. Ich habe das nicht unterschrieben und das hatte dann sofort auch Konsequenzen. Ihr müsst wissen, dass der ganze DDR-Alltag und die Schule ganz stark auch politisiert waren. Wenn man nämlich das nicht machte, wenn man es nicht unterschrieben hat, dann war man gegen die Politik des Landes, gegen die Politik der DDR. Und dann war man nicht nur sowas wie ein Andersdenkender, sowas hat man damals nicht gesagt, sondern man war im Grunde genommen jemand, der eigentlich gar nicht zu dem Land richtig stand, in dem er lebte. Und daraus haben sich natürlich dann von vornherein Konflikte ergeben.
Inwiefern, also war diese Kritik, die du jetzt auch schon geäußert hast, die du wahrscheinlich jetzt gar nicht bewusst mit dieser Unterschriftverweigerung irgendwie geben wolltest, aber inwiefern war diese Kritik an dem ganzen SED-Regime möglich? Also gab es dafür auch größere Möglichkeiten, wie man dagegen vorgehen konnte, gegen das Regime, auch im kleinen Rahmen als Kind?
Nein, direkt vorgehen gegen Partei und Staat, das war nicht möglich. Ihr müsst euch ja das so vorstellen, dass das im Grunde genommen sowas war, und so wurde das ja auch proklamiert als eine Diktatur des Proletariats. Das heißt also, es gibt eine offizielle Meinung und die ist richtig und die Partei weiß, was richtig ist. Das heißt also, sie hat einen Monopolanspruch auf die Wahrheit. Und wenn man davon abweicht, dann ist man ein Gegner dieser Politik. Und in diesem Spannungsfeld etwas dagegen zu machen, das ist schon schwierig, weil das dann immer auch Konsequenzen hat, weil das herrschende System keinen Widerspruch gelten lässt. So wie wir das also heute auch aus verschiedenen anderen Ländern auf der Welt kennen, wo das eben dann mit Strafen geahndet wird, mehr oder weniger. Das war in den Zeiten, wo die Mauer noch nicht gebaut war, war das alles ein bisschen lockerer insofern, weil es ja kein Problem war, sozusagen dann einfach nach West-Berlin zu gehen und dann im Westen weiterzuleben. Das war ja nach 1961 nicht mehr möglich. Das war ein geschlossenes Land, wo man auch nicht einfach so in ein anderes Land, in ein westliches Land, ohnehin nicht, aber man konnte auch nicht so ohne weiteres in ein anderes Land, was die DDR umgeben hat, also die Tschechoslowakei zum Beispiel oder Polen. Das hat sich auch alles erst entwickelt. Also man musste sich schon sehr überlegen, wie geht man damit um und was kann man dagegen machen. Natürlich war das ein Protest, wenn man in der jungen Gemeinde war, weil das natürlich ein Milieu war, was konträr zu der atheistischen Politik stand. Das war schon möglich. Aber also es war nicht verboten, dort zu sein. Aber wenn ich vielleicht ein bisschen vorgreife, als ich dann auf der Oberschule war, was man heute als Gymnasium bezeichnet, da habe ich zum Beispiel ein Abzeichen der jungen Gemeinde so getragen. Das war so ein kleines Kreuz. Und da wurde ich sofort zum Direktor zitiert und er hat gesagt, das ist hier verboten, das geht nicht und das dürfen Sie nicht tragen, weil das in einer sozialistischen Schule keinen Platz hat. Und da gab es verschiedene Situationen immer wieder. Auch dann zum Beispiel gab es so ein Unterrichtsfach, das hieß Staatsbürgerkunden. Und da wurden eben einfach sozusagen die Gegebenheiten des Staates und seines Vorteils und der Politik erklärt. Und da bin ich oft einfach in Widerspruch dazu geraten und habe dann, und das war so, ich sag's dir jetzt mal so, im jugendlichen Leichtsinn, da war ich vielleicht so 15, 16, bin ich aufgestanden und habe zu der Staatsbürgerkundelehrerin gesagt, ich verbitte mir, dass Sie hier Gotteslästerung betreiben. Und das war wie eine Bombe, schlug das ein. Und ja, damit, da war ich zwar mutig, aber ich gab es x Aussprachen in der Schule mit dem Direktor, mit dem Klassenlehrer. Und das war alles nicht angenehm. Und das war eben auch so, als ich das Abitur habe, und das habe ich extra mal mitgebracht, gibt es ja auch so eine Gesamteinschätzung. Da heißt der letzte Satz, Matthias beteiligt sich an der politischen Arbeit. In Diskussionen verhielt er sich manchmal uneinsichtig. Wenn du so ein Zeugnis hattest, dann war deine Karriere von vornherein beschränkt. Ich habe das ja dann anders gemacht.
Du hast ja dann trotzdem wirklich, also zumindest im Kleinen, so oppositionellen Gedanken ein bisschen vertreten.
Vertreten hat man die schon, aber ihr müsst euch das auch so vorstellen. Und das war eben einfach dieses Spannungsverhältnis auch. Wir haben, zu Hause konnte man über alles sprechen, aber die Eltern haben auch gesagt, in der Schule darfst du das nicht sagen. Und so war das zum Beispiel eben auch in der jungen Gemeinde, da konnte man auch über vieles sprechen. Aber man lernte, wo man was sagen darf und wo sollte man lieber nichts sagen, weil das Konsequenzen haben könnte.
Jetzt spezifisch nochmal zu der SED-Herrschaft. Also inwiefern hattest du auch, jetzt vielleicht auch, als du dann älter geworden bist, das Bild von der SED, also wie sah das aus? Also hattest du das Gefühl, dass es die SED beliebt war? Wie hat sich die SED inszeniert? Wie hast du sie auch wahrgenommen?
Also wenn man in der DDR lebte, musste man sich ständig mit der SED auseinandersetzen, weil das die führende Kraft in dem Land war, so hat sie sich selbst bezeichnet. Und es war ganz entscheidend, was die SED für Maßnahmen betroffen hat, auf die man sich dann einstellen musste oder sie vermeiden wollte oder so. Jedenfalls, das Leben war sehr stark bestimmt davon, wie der aktuelle politische Kurs, den eine Partei vorgegeben hat, die hat das ganze Leben jedes Menschen, der in der DDR gelebt hat, mehr oder weniger stark beeinflusst. Und damit setzte man sich natürlich immer mit der SED auseinander. Also Ich habe die SED abgelehnt und ich fand auch nicht, dass die irgendwie eine gute Politik gemacht hat. Und ich fand auch, und das ist gestützt durch mein Elternhaus, mein Vater war nie in der Partei, der war auch nicht in der NSDAP, also in einer Nazi-Zeit. Und wir fanden, also in der Familie und auch im Freundeskreis, haben wir die SED mehr oder weniger stark abgelehnt. Hielten die für eine Partei, die an der Macht klebte, die auch teilweise mit brutalen Mitteln ihre Politik durchgesetzt hat und fanden das überhaupt nicht gut.
Wenn du jetzt auch gesagt hast, dass du eben ja auch einfach das ein Thema war bei euch, die SED, inwiefern hattest du irgendwie Angst, dass die Stasi etwas von deinem Umfeld mitbekommt? Und hast du eine Stasi-Akte und wenn ja, hast du die auch angeschaut?
Ich habe 20 Jahre in der Stasi-Unterlagenbehörde als Wissenschaftler gearbeitet. Die Stasi, die Staatssicherheit der DDR, war ein Phantom, kann man auch sagen. Und etwas, wo alle Menschen angenommen haben, die wissen alles und man muss überall vorsichtig sein. Und die sperren einen weg und wenn man in die Fänge der Stasi gerät, dann wird man beobachtet, dann wird man bespitzelt, dann werden einem Knüppel ins Leben geworfen. Dann hat man es schwierig. Und das führte dazu, dass eine große Angst überhaupt herrschte dazu. Als ich dann später mich beruflich sehr mit der Geheimdienstforschung auseinandergesetzt habe und speziell mit der Entwicklung der Staatssicherheit, dann habe ich festgestellt, dass zwar die Staatssicherheit ein mächtiges Sicherheitsorgan war, aber dass sie keineswegs so allmächtig war, wie sie sich gegeben hat. Das ist aber grundsätzlich die Taktik einer Geheimpolizei, dass die immer versucht, Angst zu verbreiten, auch dort, wo sie gar nicht tätig werden kann. Aber vielleicht kommt man auf die Stasi nochmal zu sprechen.
Ja, wie ist das? Konntest du überall deine politische Meinung frei äußern? Also beziehungsweise, du hast ja jetzt schon gesagt, dass es nicht so war, aber gab es da gewisse Orte, wo das speziell war, wo du das Gefühl hast, okay, hier bist du unsicher? Auch wenn es vielleicht objektiv betrachtet gar nicht so war, dass die Stasi das mitbekommen konnte?
In der Öffentlichkeit habe ich auch meine politischen Überzeugungen oder meine Kritik an der Politik der SED nur in sehr geringem Maße geäußert. Innerhalb der Familie und innerhalb eines sehr engen Freundeskreises hat man sich darüber unterhalten und da hat man sich auch keine Tabus auferlegt. Aber öffentlich schien einem das, nicht nur schien einem das, sondern war das auch gefährlich, weil man unter Umständen ganz schnell dann auch verhaftet werden konnte und so ein mutiger Mensch oder auch ein Märtyrer bin ich zum Beispiel auch nicht gewesen. Die meisten Menschen in der DDR nicht. Was ich ihnen auch gar nicht vorwerfen würde oder möchte, weil wenige Menschen sind so mutig und das sagt sich so leicht, aber die Konsequenzen zu tragen und in der Haft gewesen zu sein, ist immer ein sehr, sehr schwerer Einschnitt in das eigene Leben.
Also dadurch, dass diese Angst ja auch die ganze Zeit präsent war, hat die SED irgendwelche Träume und Sehnsüchte von dir verwehrt, also die du dadurch nicht verwirklichen konntest? Also irgendwie offen auch in der Öffentlichkeit zu sprechen oder andere einfach Ideen. Ich meine, wenn du Westfernsehen geschaut hast, dann hattest du ja auch trotzdem ein Bild von dem anderen politischen System. Also inwiefern hat es dich beeinflusst?
Ich habe ja schon gesagt, dass dieses Meinungsmonopol, was die SED für sich in Anspruch genommen hat, von vornherein einen Diskurs, wie wir heute sagen würden, ganz stark eingeschränkt hat. Denn man konnte ja eigentlich nur ein bestätigendes Urteil oder eine bestätigende Meinung öffentlich äußern. Aber Widerspruch zu geben, das war ja, wie ich schon sagte, ziemlich schwierig oder konnte ernsthafte Konsequenzen haben. Und aus diesem Grund war das etwas, was mich auch natürlich eingeschränkt hat, auch welche Möglichkeiten ich hatte, bestimmte Bücher zu lesen zum Beispiel oder eben auch bestimmte Filme zu sehen und andere Länder kennenzulernen. Das waren enorme Einschränkungen, die einen tagtäglich mehr oder weniger begleitet haben. Und auch zum Beispiel zu schreiben, was man möchte. Also wenn man dann später auch publiziert hat, dann war das immer so notwendig. Man musste dann auch sagen, ja, Karl Marx und Lenin haben schon das und das und das gesagt. Und in dieser Tradition bewegen wir uns. Und selbst wenn man sich nicht in der Tradition bewegte, gehörte das einfach dann so dazu. Also man musste immer, wir haben gesagt, so eine sozialistische Soße musste über alles irgendwie gekippt werden, was die Sachen natürlich unscharf machte. Und was mich sehr beschäftigt hat, war, weil ich mich sehr intensiv eben auch mit Geschichte beschäftigt habe, dass es extreme Geschichtsfälschung in der DDR gegeben hat. Also Verfälschung und Fälschung der Geschichte. Und das waren Dinge, die einen enorm behindert haben, die auch das eigene Denken sehr eingegrenzt haben.
Kommen wir mal zu den Fluchtgedanken. Das ist nämlich ein Thema, was uns persönlich sehr interessiert. Gab es in deinem engeren Umkreis Fluchtgedanken? Hat man sich darüber unterhalten? Oder hattest vielleicht du selber mal Gedanken, also in Richtung Flucht?
Ich will das mal so beantworten. Meine besten Freunde in der Schule waren zwei Jungs, die kurz vor dem 13. August 1961, also zum Mauerbau, das Land verlassen haben. Und dann kam der 1. September, am 1. September begann in der DDR immer die Schule. Und da gab es immer so einen sogenannten Fahnenappell. Also da mussten alle Schüler auf einem Platz vor der Schule stehen. Und dann wurde das Schuljahr eröffnet. Und da trat der Direktor vor und sagte dann, uns haben der und der und der verlassen. Und das sind Verräter der Republik. Und darunter waren meine beiden besten Freunde. Und das war ein ganz, ganz schwerer Moment für mich einfach, dass ich Freunde hatte, die angeblich Verräter waren, nur weil sie mit ihren Eltern in den Westen gegangen waren. Das war natürlich immer ein Thema mit diesem, verlässt man die DDR oder bleibt man in der DDR. Für mich war das so, ich war trotz all dieser Dinge, die ich gesagt habe, war ich ganz verwurzelt einfach in diese Stadt und also einfach auch dieses Land. Ich kannte das ganz gut. Meine Eltern sind viel mit uns rumgefahren und da hatte man eine bestimmte Nähe, das war sowas wie Heimat eigentlich. Ich hatte mich so darauf eingestellt und eingerichtet, einfach in diesem Land zu leben. Und man darf auch nicht denken, dass das nicht so war, dass man in dem Land, wir haben auch gelacht und geliebt und gehasst ich habe sehr viel Sport betrieben und wir haben uns als Jugendliche natürlich auch getroffen und Partys gemacht und nach Mädchen geguckt und die Mädchen nach Jungs geguckt und wollten Musik hören und was übrigens zum Beispiel Beatmusik zu hören war in den 60er Jahren auch ein Politikum. Also das war, kam aus dem Westen und das war reaktionär, das war dekadent und. Solche Geschichten. Also, was mir wichtig war, dass ich einfach halbwegs gut arbeiten konnte. Und es war eben so, dass ich ja auch in diesem Land leben konnte. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig. Man denkt manchmal so von außen eben, ja, also das war jetzt so ein Land und Sozialismus und Diktatur und alles, was damit zusammenhängt. Aber ich bin zum Beispiel ein lebendes Beispiel. Ich war nicht in den Pionieren, ich war nicht in der FDJ. Ich habe angefangen, erst Theologie zu studieren. Dann habe ich das abgebrochen, habe ich später Theaterwissenschaften studiert. Ich habe in dem Land promoviert. Ich habe eine sehr spannende Arbeit in der Akademie der Künste gehabt. Ich bin in den 80er Jahren auch, hatte ich die Möglichkeit, dann in die Bundesrepublik zu fahren, also in den Westen zu reisen als Beruf, also als Reisekader, so nannte sich das. Also für mich war die Welt irgendwie nicht zu Ende. Es gab aber viele natürlich, für die sah das ganz anders aus, die hatten keine Perspektive. Und ich muss sagen, ich war da erstmal auch noch unter den Umständen, muss man natürlich sagen, ganz zufrieden, was nicht heißt, dass ich den Fall der Mauer als ein ganz zentrales Ereignis meines Lebens angesehen habe und das ganz toll fand. Da war ich 40 Jahre alt und hatte noch eine große Perspektive.
Jetzt, du hast ja schon Reisen in den Westen angesprochen. Waren Reisen allgemein ein gängiges Thema? So war das so möglich, auch in andere Länder zu reisen? Und wenn ja, für wen war das möglich?
Reisen war ein großes Thema in der DDR, weil es große Reisebeschränkungen gab. Also es war in bestimmter Weise möglich, in die sozialistischen Nachbarländer zu reisen. Das ging schon, das ging sozusagen organisiert übers Reisebüro oder so, aber man konnte auch in die Länder privat reisen. Ich hab das gemacht. Also ich bin in allen Ländern gewesen, also war ganz oft in Polen, in der Tschechoslowakei, in Rumänien, Bulgarien, in der Sowjetunion. Aber in andere Länder zu reisen, das war für den Normalbürger nicht möglich. Und das hatte aber auch das war etwas, was die Menschen bewegt hat. Und dann gab es ab einem bestimmten Zeitpunkt so eine Reiseregelung, wenn man Rentner ist, dann kann man auch in den Westen fahren. Und das hatte was, das war ein ganz fataler Effekt, weil eine ganze Reihe Menschen in der DDR darauf fixiert waren, wenn ich Rentner bin, dann kann ich in den Westen fahren. Aber dass damit auch ein bestimmter Lebensabschnitt sozusagen erstmal beendet ist und ich dann ein älterer Mensch bin und dann erst das machen kann, das war ein sehr schwerer negativer Effekt, der da eingetreten ist. Meine Eltern, die waren dann auch Rentner und die fuhren dann auch in den Westen und die hatten zum Beispiel die ganzen Freunde und auch Verwandtschaft waren in der Bundesrepublik und dadurch konnten die dann dahin fahren und hatten dann auch bestimmte Möglichkeiten. Dann, man muss ja dabei auch noch bedenken, dieses Dahinfahren in die Bundesrepublik ist das eine, aber kein Geld zu haben. Dürft euch das nicht so vorstellen, dass man in eine Wechselstube geht und sagt, hier sind 100 Ostmark, jetzt möchte ich dafür Westgeld haben. Das ging ja nicht. Die DDR war mit den Devisen ganz knapp, du konntest sowas nicht eintauschen. Und wenn du kein Geld hast, dann sind deine Möglichkeiten natürlich auch beschränkt.
Ja, dann wir haben ja schon ein bisschen über Medien geredet, aber inwiefern ist dir auch so die Propaganda der SED in den Medien so, wie hast du die wahrgenommen und war dir das auch sehr stark bewusst, dass es eben diese Propaganda gab und hat die dich auch beeinflusst? Also konntest du sagen, dass du durch deine Erziehung, durch dein auch christliches Umfeld davon total frei warst, von diesem Gedankengut?
Ja, also ich hatte ja schon gesagt, ich habe keinen DDR-Rundfunk gehört und auch so gut wie keinen DDR-Fernsehen mit Ausnahme von Sport, weil ich mich sehr für Sport interessiert hatte, habe ich dann auch DDR-Fernsehen geguckt. Aber trotzdem habe ich ja die Zeitung gelesen und es gab ja genug Versammlungen politischer Art. Wenn man in der DDR arbeitete, war man ja in einem sogenannten Arbeitskollektiv und da gab es ja dann Arbeitsberatung, wo ja auch über die politische Situation gesprochen wurde oder wo du ja auch aufgefordert wurdest, hier ist eine Resolution und wir unterschreiben die und wer die nicht unterschreibt, ja, der war das schwarze Schaf schon wieder. Die Herausforderung, ständig sich positionieren zu müssen, zumindest also sozusagen so zu tun, die war ja permanent gegeben. Ich fand die DDR-Propaganda furchtbar. Und die hat mich auch, glaube ich, kaum beeinflusst. Was die DDR-Propaganda natürlich ganz stark auch herausgestellt hat, ist eine extreme Kritik des kapitalistischen Systems. Und dem habe ich zustimmen können. Ich fand den Kapitalismus nicht gut und fand ihn problematisch und fand ihn inhuman und so weiter und so weiter. Wie er dann wirklich in der Bundesrepublik gewesen ist, das habe ich ja auch viel später erst gesehen und habe dann manches auch daran korrigiert. Aber zum Beispiel, was ich sehr an dieser Gesellschaft geschätzt habe und auch immer noch schätze, sind solche Dinge wie Meinungsfreiheit, Publikationsfreiheit, Reisefreiheit, also die bürgerlichen Freiheiten, die ja alle in der DDR mit Füßen getreten worden sind, die sind mir sehr wichtig gewesen und sind mir auch heute noch sehr wichtig. Also wie gesagt, auch versucht von dieser politischen Propaganda fernzuhalten und es ist ein ganz merkwürdiger Effekt eingetreten, als ich dann später, als es die DDR gar nicht mehr gab und ich mich wissenschaftlich damit beschäftigt habe, musste ich dann diese ganzen Parteitagsreden lesen, was sehr ermüdend war. Und das habe ich früher nicht gemacht und jetzt liest du das sogar freiwillig, weil du das brauchst für deine Arbeit. Das war ein ganz merkwürdiger Effekt, aber besagt andererseits eben, ja, das habe ich nicht gemacht und das hat mich auch nicht interessiert. Und die war zum Teil auch so plump, dass man das eigentlich nur wirklich ablehnen konnte.
Und wie war das mit den Wahlen? Also bist du wählen gegangen? Du hast jetzt gesagt, du hattest nicht so viel von den Parteitagen, hattest du nicht so viel mitbekommen, aber also hattest du das Gefühl, du damit was ausrichten kannst?
Ja, ich bin wählen gegangen, weil ich Angst vor den Konsequenzen hatte. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man sagen muss, viele Menschen, die in der DDR erlebt haben, haben sich, nachdem es die DDR nicht mehr gab, sich so irgendwie als Oppositioneller gerieren wollen. Das würde ich nie sagen, dass ich das gewesen bin. Und so richtige Oppositionelle, die also auch Flugblätter verteilt haben und die politische Zirkel eingerichtet haben und so weiter, da gab es auch nur ganz wenige in der DDR. Das wollen auch viele Leute nicht wahrhaben. Es gab zwischen 4.000 bis 5.000 Menschen in der DDR, die wirklich Oppositionelle waren. Das hat die Staatssicherheit selbst so festgestellt. Und wenn die Staatssicherheit die ganz schnell einen als Feind erklärt hat, als Gegner des Systems, nur auf so eine geringe Zahl gekommen ist, also wirklich Leute, die gesagt haben, wir sind gegen den Sozialismus und wir wollen so leben wie in der Bundesrepublik zum Beispiel, das waren wirklich sehr wenige.
Wir haben jetzt gar nicht wirklich über den Mauerbau gesprochen, deswegen würde ich jetzt erstmal fragen, inwiefern hat es sich die Situation nochmal verschärft, als die Mauer gebaut wurde?
Die Situation hat sich enorm verschärft. Deshalb, weil es keine Möglichkeit mehr gegeben hat, auszuweichen. Mein Vater hat öfter gesagt und hat er zu Hause erzählt, wenn er Schwierigkeiten bei seiner Arbeit hatte, dann hat er manchmal gesagt, na gut, dann löse ich eine S-Bahn-Fahrkarte für 20 Pfennig ohne Rückfahrt. Das hieß also, man fährt in den Westen und kommt nicht wieder. Diese Möglichkeit gab es ja nach dem Mauerbau nicht mehr. Nach dem Mauerbau musste das politische System auch nicht mehr so viel Rücksicht auf diese Sondersituation mit der offenen Grenze nehmen und hat also auch den politischen Kurs dadurch verschärft, weil man nicht ausweichen konnte. Das war ein ganz großer Einschnitt, mal ganz davon abgesehen, dass die DDR sich dann als ein geschlossenes System präsentiert hat und du bist im wahrsten Sinne des Wortes eben überall an Mauern gestoßen, also an Begrenzungen gestoßen, die dann auch zu Begrenzungen im Denken und auch hier war ja die Welt verschlossen in gewisser Weise. Und das hatte natürlich große Auswirkungen. Und manche, die gedacht haben, weil es immer, die Propaganda sagte immer, ja, wir können nicht so gut den Sozialismus aufbauen, weil es eben die Störmanöver und die Agenten aus dem Westen gibt und die versuchen, unsere Jugend zu beeinflussen und dann gehen die den falschen Weg und so weiter und so weiter. Dieses Argument konnte ja dann nicht mehr gelten, weil der Westen nicht mehr stören konnte. Und da meinten dann manche, die so von der Idee des Sozialismus sehr beeindruckt waren, jetzt könnte man doch sozusagen ohne diese Störung nun endlich mal richtig Sozialismus machen. Und das hat sich aber als ein absoluter Trugschluss ergeben, weil natürlich dieses politische System, dieser Machtapparat, dem ging es um die Erhaltung der Macht und nicht, dass sich jetzt irgendwie etwas entwickelt, wo mehr individuelle Initiative sich ergibt oder wo sich eine andere Interpretation von sozialistischen Idealen ergibt. Was zum Beispiel der Fall gewesen war, was diese Leute wollten oder so. Und darum ist das immer alles sozusagen gleich mehr oder weniger im Keim erstickt worden. Und das zog sich ja durch die ganze Geschichte der DDR hindurch. Weil es immer darum ging, man muss alles sozusagen im Kollektiv machen, für den gesellschaftlichen Fortschritt arbeiten, für den Frieden sein. Wenn man sagte, man ist für den anderen Frieden, als sich die Partei das vorstellt, kann ich zum Beispiel noch ein Erlebnis sagen. Ich hatte von einer jungen Gemeinde aus West-Berlin so ein Ostermarsch-Abzeichen. Das habe ich mir also an die Jacke gesteckt. Und da wurde ich zum Direktor gerufen und hat gesagt, das machen Sie ab, das ist hier verboten. Das ist nicht unsere Friedenspolitik. Also, weil das ja pazifistisch war, die Ostermarschbewegung. Und ja, solche Geschichten spielten dann eben immer eine Rolle. Und wenn es zum Beispiel auch darum ging in den späten 60er Jahren, wir Jugendlichen haben natürlich alle die Beatles und die Rolling Stones gehört und andere. Und dann entstand die Situation ja so ganz, verbieten konnte man das eigentlich dann auch nicht. Man musste ja den Jugendlichen auch bestimmte Entfaltungsmöglichkeiten geben. Und dann entwickelten sich auch in der DDR so Beatgruppen im Grunde genommen. Und die wollten dann aber auch das eben weiterentwickeln und machen. Und die machten dann Texte, die aber der politischen Zensur nicht gefallen haben. Und dann wurde das von der FDJ alles immer irgendwie eingehegt und das musste also in einem soliden politischen Kontext sein. Und dadurch wurden Initiativen immer wieder erstickt. Und das ist auch ein Grundübel so einer staatlichen Verfasstheit, wenn man so ein Wahrheitsmonopol setzt, dass Initiativen einfach nicht möglich sind, dadurch auch Innovation nicht passiert, was letztendlich auch dazu führt, dass ein Land unproduktiv wird, auch in der Wirtschaft zum Beispiel und so weiter.
Ja, dann würden wir jetzt zum Mauerfall kommen. Kannst du die Situation beschreiben, wie du davon erfahren hast, dass die Mauer gefallen ist?
Schon vor dem Mauerbau war eine sehr aufgeheizte politische Stimmung. Das bekam man schon mit. Und das äußerte sich unter anderem dadurch, dass ein großer Flüchtlingsstrom einsetzte, dass viele Menschen aus der DDR nach West-Berlin geflohen sind. Zwischen 1960 und 1961 nahm das enorm zu. Es war immer ein bestimmter Strom. Es waren so im Durchschnitt waren so ungefähr 20.000 Menschen pro Jahr. Und im Frühjahr 1961 waren es fast 60.000. Da gibt es sehr schöne historische Aufnahmen, wie in dem Notaufnahmelager in Marienfelde. Das kann man heute noch besichtigen. Die Menschen fast gar keinen Platz hatten. Das war so wie im Gedränge in einer U-Bahn oder so. So viele Kapazitäten waren gar nicht da, weil sich die politische Situation so verschärft hatte. Gingen also viele Menschen in den Westen. Und trotzdem war es so, dass man nicht damit gerechnet hatte, dass jetzt die Mauer gebaut wird. Das kam dann doch sehr, sehr überraschend. Und das war so, ich habe das konkret erlebt, ich war mit meiner Mutter an der Ostsee und wir waren auf dem Campingplatz und da kam ein Mann, der uns an dem Sonntag die Brötchen brachte und sagte, in Berlin haben sie zugemacht, so richtig berlinerisch. Und da waren wir erstmal erstaunt. Und was das dann so alles bedeutete, das bekam man erst langsam so mit. Als mein Vater uns abholte, erzählte der, dass an der Spree, wo der Reichstag ist, dass dort ein Mann erschossen worden ist, weil er durchs Wasser schwimmen wollte nach West-Berlin. Und es gab ganz, ganz viele hochdramatische Situationen in Familien, wo jemand zu Besuch in West-Berlin war und die Eltern waren in Ost-Berlin und dann wollten die in West-Berlin bleiben und manchmal waren auch Kinder, die waren in Ost-Berlin und die Eltern waren im Westen irgendwie. Das gab es ganz, ganz viele Probleme und ganz viele Schwierigkeiten und das baute sich dann immer mehr auf und da war ein ganz großes Stück von Hoffnung auch weg. Und es war eine ganz andere Situation, die sich da ergeben hatte, die man auch als Kind schon spürte. Die politischen Ansprachen, auch in der Schule, waren viel extremer, waren viel bedrohlicher. Ja, so war das.
Jetzt würden wir direkt nochmal zum eigentlich Gegenpol steuern. Wie war es denn, als die Mauer gefallen ist und es wieder vereinigt wurde? Und hat das irgendwie auch deine ostdeutsche Identität infrage gestellt, dass es eine Wiedervereinigung gab?
Nein, meine Identität hat es nicht berührt. Ich würde auch sagen, also ich bin jemand, der in Deutschland lebt, in Deutschland aufgewachsen ist, mit einer ostdeutschen Kindheit und Jugend. Aber ich würde mich nicht als Ostdeutscher empfinden. Ich bin einfach ein deutscher Bürger. Das liegt aber ganz bestimmt an meiner ganzen Biografie. Ich verstehe das, dass es Menschen gibt, die sich also so als Ostdeutscher fühlen. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß, was Leute darunter verstehen, dass sie sich als Ostdeutscher fühlen. Aber das kann ich für mich persönlich nicht sagen. Wie gesagt, ich fand das eine riesige Befreiung. Und das war ein ganz starkes Gefühl, was ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen werde, weil es etwas war, was einen unheimlichen Aufbruch mit sich brachte. Im Herbst 1989 bin ich auf vielen Demonstrationen gewesen. Und das war was völlig Neues. Und da ging man in die Öffentlichkeit dann plötzlich. Und das war so ein Stück Befreiung und war ein riesiger Elan, eine Energie ging durch die Tage und man war unheimlich gespannt und was passiert jetzt und wie geht das jetzt so weiter. Und also das war auch etwas, was man sich nicht vorstellen konnte. Es war wie ein Wunder und viele Leute haben gesagt, das ist ja Wahnsinn. Das war auch sowas, dass plötzlich die Grenze nicht mehr existierte und du konntest da durchgehen und es passierte dir nichts und so. Und manche haben natürlich auch erwartet, also es gab ja so Vorstellungen, ja, da ist nun auch alles völlig anders oder so. Also die Luft war in West-Berlin genauso schlecht oder gut wie in Ost-Berlin. Und ja, da fuhren Autos vielleicht andere, ja, und so. Aber viele Sachen, die Leute gingen da auch arbeiten und hatten ihre Sorgen oder hatten ihr Glück und. Also ich bin da nicht mit solchen Erwartungen rangegangen, dass es so was ist, was jetzt so ganz anders ist. Aber das hing sicherlich damit zusammen, erstens, dass ich ja beruflich schon ein paar Mal im Westen war und auch nicht solche Vorstellungen hatte, dass das nun das Paradies ist, wo die Trauben hängen und man muss sie nur pflücken. Also insofern ist das schon ein bisschen anders gewesen, aber es war ein ganz, ganz großes, unverhofftes Erlebnis und Geschenk im Leben, ja.
Hat sich das auch auf deine Arbeit ausgewirkt? Also wie war es dann nachher, einen neuen Job zu finden? Oder konntest du das irgendwie beibehalten, was du gemacht hast?
Ja, es hat sich enorm auf mein berufliches Leben ausgewirkt. Ich bin dann, also erstmal war das Problem, kann man das noch so weitermachen, was ich gemacht hatte? Ich war im Bertolt Brecht Archiv beschäftigt und das war alles auch ganz gut und schön, und aber da war ich schon relativ lange und ich wollte auch was anderes machen, und jetzt hatte ich auch die Möglichkeit, mich nach anderen Dingen umzusehen, und da ergab sich die Möglichkeit, in dieser neu gegründeten Behörde, der Stasi-Unterlagenbehörde, gab es eine Ausschreibung, dass die Wissenschaftler gesucht haben. Da habe ich mich beworben und da haben sich 800 Menschen beworben und da gab es 4 Stellen und ich bin einer derjenigen, der eine der Stellen bekommen hat, und da war ich natürlich ganz happy. Und dann habe ich dort ganz frei arbeiten können, habe endlich richtig publizieren können, viele Bücher geschrieben, bin durch ganz Europa gereist, nicht nur durch Europa, so eigentlich von Vladivostok bis Boston oder New York oder so. Das war enorm. Und da habe ich, also wie gesagt, natürlich auch ganz großes Glück gehabt. Es gab ja auch Menschen, da war dann ein Karriereknick, die bekamen aus den unterschiedlichsten Gründen keinen neuen Job oder nicht den sie gerne wollten. Natürlich gab es durch diesen Transformationsprozess, wie man sagt, gab es auch Härten, das ist gar keine Frage. Aber ich bin sowas wie ein Wendegewinnler. Also ich kann das nur sagen, dass das für mich sehr, sehr gut gelaufen ist. Und solche Erlebnisse, das würde ich vielleicht sagen auch. Ich bin dann zum Beispiel also in das ehemalige West-Berlin gezogen, wo die englischen Alliierten gewesen sind. Und da bin ich in eine Wohnung gezogen, wo früher englische Soldaten, die in West-Berlin stationiert waren, dann lebte. Und das war eine tolle Wohnung und so. Und das hätte ich mir nie in meinem Leben vorstellen können, dass sowas passiert und dass ich das erlebe, auch dass die Alliierten aus Berlin abziehen und all solche Geschichten. Und das war sowohl beruflich als auch privat, endlich auch in solche Länder zu fahren, von denen die deutsche Literatur und Kunst auch geprägt ist, also nach Italien zu fahren, nach Frankreich zu fahren oder auch nach Griechenland und verschiedenes andere. Also das war ein sehr schönes Gefühl und das sind sehr wichtige Erinnerungen für mein Leben. Ja.
Kommen wir nun zum Schluss auf ein paar Rückblicke zu sprechen in Bezug auf deine persönliche Zeit in der DDR. Wenn du in der heutigen Zeit ein Lehrer wärst, gäbe es etwas, was du Schülern und SchülerInnen wie uns beiden mit auf den Weg geben würdest? Etwas, was man über die DDR unbedingt wissen sollte?
Man sollte wissen, dass die DDR oder wie man manchmal auch sagt, das Projekt DDR ein Versuch gewesen ist, zunächst einmal eine andere Gesellschaft aufzubauen, einen anderen Gesellschaftstyp. Den Sozialismus, sprich dann fortsetzend eigentlich den Kommunismus. Und das war ein Projekt nach dem Zweiten Weltkrieg, was durchaus eine bestimmte Attraktivität besessen hat. Dieses Projekt ist aber gescheitert und mit diesem Projekt war immer verbunden, es sollte sich der neue Mensch entwickeln. Und der neue Mensch ist aber der alte Adam geblieben. Das heißt also, der Mensch ist, wie der Mensch ist. Und dieses Projekt ist gescheitert und ich denke, das hat gute Gründe und über diese guten Gründe sollte man auch mit euch sprechen und sich darüber unterhalten und sollte vor allen Dingen aber auch darauf achten, dass auch der Vergleich zum Beispiel zwischen Ost und West nicht so eine Schwarz-Weiß-Geschichte ist, sondern dass das immer alles viel differenzierter ist. Und das hängt damit zusammen, dass wir Menschen einfach komplex und widersprüchlich sind und wir sind, egal wo wir leben, immer Menschen mit Vorzügen, mit Nachteilen. Und das wirkt sich dann auch auf das Leben und die Gesellschaft aus und das Verhalten aus. Und darüber sollte man schon sprechen. Ja.
So, dann war es das mit dem heutigen Interview. Vielen Dank, dass du das mit uns geführt hast. Und auch vielen Dank an das liebe Publikum, dass ihr uns zugehört habt. Das war's mit der heutigen Folge.